Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Wohl kaum eine Branche fordert derzeit keine Unterstützung, staatliches Geld, Kredite, Steuersenkungen. Wer am lautesten schreit oder die besten Verbindungen hat, ist besser dran. Stichwort Autohäuser, Möbelmärkte. Wer eine Lobby hat, der kann sich Aufmerksamkeit verschaffen. Bei Künstlern und Selbstständigen, oft schon am Rande der Gesellschaft, ist das schon wieder schwieriger. Besonders hart getroffen sind die Schwächsten unserer Gesellschaft, die Einkommensschwachen, die Armen. Deren Situation beschäftigt sich Professor Christoph Butterwege, hat auch in einem Buch sich dazu geäußert. Die zerrissene Republik, wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland, das schon vor einigen Monaten, Anfang des Jahres bei Belz Juventa erschienen ist, als noch keiner von Corona sprach. Jetzt ist er bei mir am Telefon. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Müller.
Ja, drohen die Menschen, die ja ohnehin am Rande der Gesellschaft stehen, jetzt doppelt durchs Raster zu fallen?
Ja, die Immunen und die Finanzschwächsten werden am meisten getroffen. Und diese beiden Gruppen überschneiden sich auch personell. Also es gilt besonders für alte Menschen, die arm sind, weil die sind nicht nur betroffen, weil Covid-19 besonders alte Menschen trifft, sondern sie sind auch deshalb betroffen, weil sie wenig Einkommen haben und jetzt vom Wegfall der Tafeln, die zum Teil geschlossen sind, natürlich noch härter getroffen werden und Schwierigkeiten haben, mit einer kleinen Rente oder der Grundsicherung im Alter über die Runden zu kommen.
Schauen wir mal auf jüngere Geringverdienende. Da ist ja nicht unbedingt jeder derzeit gefährdet. Also die Supermarktkassiererin zum Beispiel hat gerade viel zu tun. Wen trifft denn der Lockdown besonders hart, neben denen, die Sie gerade genannt haben?
Das sind sicherlich Obdachlose und Wohnungslose, weil die können nicht zu Hause bleiben. Das heißt, sie haben ein hohes Infektionsrisiko. Sie haben aber auch das Problem, dass ihre Einkommen wegfallen, weil sie zum Beispiel keine Pfandflaschen mehr sammeln können, die nicht mehr so viel anfallen, weil sie nicht Straßenzeitungen verkaufen können. Da fehlen die Passanten oder die Passanten haben Angst gegenüber Bettlerinnen und Bettlern, dass sie sich anstecken. Also das sind natürlich die Finanz- und Einkommensschwächsten Gruppen unserer Gesellschaft, an die eigentlich jetzt kaum jemand denkt. Was ich vermisse, ist selbst beim Sozialschutzpaket der Bundesregierung, das enthält eigentlich richtige Maßnahmen, zum Beispiel für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer, dass die Zugang haben zu sozialen Hilfen. Aber für diejenigen, die schon lange im Hartz-IV-Bezug sind, nützt es natürlich nichts, wenn jetzt das Vermögen nicht mehr geprüft wird oder auch nicht mehr geguckt wird für eine bestimmte Zeit, ob die Wohnung vielleicht etwas zu groß ist. Das heißt, die Gruppen, die ohnehin schon große soziale Probleme haben, die fallen hinten runter und da ist einfach eine verteilungspolitische Schieflage bei den politischen Entscheidungen feststellbar.
Ja, gerade für die fordern Sie ja einen Ernährungszuschlag, wie Sie das nennen, von ca. 100 Euro monatlich, also eben für Hartz-IV-Bezieher oder eben die Grundsicherung im Alter.
Sie haben schon ein bisschen was. Natürlich auch, was die preiswerten Lebensmittel angeht, dass die in den Supermärkten Schwierigkeiten haben, die noch zu bekommen. Sie können auch nicht mit dem Auto zum großen Markt fahren und vielleicht Sonderangebote in Anspruch nehmen, die es auch weniger gibt oder große Packungen kaufen. Das heißt, deren Leben wird teurer und das gilt besonders für Familien. Wenn die nämlich jetzt die Kinder zu Hause haben, was ja wochenlang der Fall ist, dann werden die Kinder nicht mehr in der Kita oder in der Schule mit einem warmen Mittagessen versorgt, sondern sie sind zu Hause und müssen ernährt werden. Aber die Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher bekommen deshalb nicht mehr Geld. Und da wäre ein solcher Ernährungszuschlag ganz sicherlich richtig, weil der Bedarf größer ist. Und wenn ich jetzt an die Familien denke, die beim Homeschooling eigentlich digitale Endgeräte brauchen, die ein PC oder ein Tablet brauchen, die werden zum Teil von Sozialgerichten beschieden, dass kein Mehrbedarf besteht.
Interessant, wir haben heute in der Redaktion, also wir sind nicht bedürftig, das ist überhaupt nicht der Fall, wir haben darüber gesprochen, wie sehr das doch auch spürbar ist, was man jetzt mehr tatsächlich an Geld für Lebensmittel ausgeben muss. Das ist schon durchaus realistisch, was Sie da sagen. So ein Corona-Soli für besser verdienende Kapitaleigentümer oder Konzerne finanziell heranziehen würde. Solche Vorschläge wurden ja schon mal gemacht und stießen allerdings rechts von der SPD auf wenig Wohlwollen.
Ja, ich habe gedacht, dass es völlig falsch ist, jetzt Steuersenkungen zu fordern. Und gerade der Solidaritätszuschlag ist eigentlich eine verhältnismäßig sozial gerechte Steuer oder ein Zuschlag auf die Steuer. Und wenn er jetzt abgeschafft wird, dann profitieren davon natürlich diejenigen, die am einkommensstärksten sind. Das betrifft ganz besonders natürlich, was jetzt auch schon wieder gefordert wird, zum Beispiel vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, die Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlages. Davon würden diejenigen profitieren, die ihn zahlen müssen auf die Kapitalertragsteuer. Die ganz hohen Einkommen würden natürlich davon profitieren, wenn er wegfiele. Und auch die großen Konzerne, die ihn auf die Körperschaftssteuer bezahlen müssen. Und ich finde, Steuergeschenke an die Reichsten passen jetzt gar nicht in die Landschaft, wohingegen Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, wenn die einen Lastenausgleich oder einen Vermögenszuschlag fordert, dass die dann praktisch ausgelacht mehr oder weniger wird, ist eigentlich eine komische Situation. Es müsste genau umgekehrt sein, der Steuersenkungen fordert für Wohlhabende und Reiche, der müsste eigentlich als derjenige dastehen, der nicht mit der richtigen Maßnahme kommt, denn natürlich geht es jetzt auch darum, wer bezahlt die Kosten dieser Corona-Krise und der Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden.
Zum Schluss noch diese Frage: Droht Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, eine Verelendung durch diese Krise? Also werden wir Bilder haben wie in den späten 20er Jahren, lange Schlangen vor irgendwelchen Essensausgaben etc.? Sehen Sie das?
Ja, das wird sicherlich davon abhängen, ob der Lockdown, wenn er gelockert wird, zu einer zweiten Welle führt. Die spanische Grippe 1918-19, die hat viel mehr Tote gefordert bei der zweiten Welle, die dann kam. Das heißt, das kann auch niemand voraussehen. Aber ich sehe schon die Tendenz zur Verelendung bei Obdach- und Wohnungslosen, weil da sind auch Hilfseinrichtungen geschlossen. Denen fehlen jetzt mehr Streetworker, denen fehlen Sanitärstationen und Wärmestuben. Also deswegen finde ich, dass gerade den Menschen geholfen werden müsste, die eigentlich auf der Schattenseite des Lebens existieren und die es am schwersten bei uns haben, ohnehin schon. Und wenn da Perspektivlosigkeit um sich greift, weil sie keine Einnahmenquellen mehr haben und überhaupt das Elend dann auch auf den Straßen sichtbar wird, dann wird hoffentlich das ein Signal sein, dass die politisch Verantwortlichen aufwachen und nicht nur Milliarden bis sogar insgesamt sicherlich, wenn man Kredite und Bürgschaften mitrechnet, sogar über 1 Billion Euro denjenigen zukommen lässt, die auch Hilfe brauchen, sicherlich Unternehmen. Aber da sind dann auch große Konzerne dabei, die mit entsprechenden Krediten ausgestattet werden. Und dann sollte man, finde ich, die Armen oder die Ärmsten der Armen besonders nicht vergessen.
Sagt der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge. Vielen Dank für Ihre Zeit.